Willkommen beim Adi Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tarik Abunay.
Hallo zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Adi-Podcast. Mein Name ist Marco Büter, ich bin bariatrischer Chirurg am Adipositas-Zentrum Zürich mit den beiden Standorten am Universitätsspital Zürich und im Spital Männedorf am wunderschönen Zürichsee. Und wie immer begrüße ich euch heute nicht alleine, sondern werde begleitet von meinen kongenialen Partnern Professor Andreas Thalheimer.
Grüße euch an den mobilen Endgeräten.
Und Tarik Abunay.
Hallo zusammen.
Für die heutige Folge haben wir mal wieder unsere technische Ausrüstung zusammengepackt und sind ins CAP nach Zürich gefahren, in das Kompetenzzentrum für Ernährungspsychologie. Und ich begrüße heute die beiden Vertreterinnen, Isabella Zedo.
Hallo.
Und Monika Hartmeier.
Hallo zusammen.
Und das Thema, über das wir uns heute gemeinsam unterhalten wollen, betrifft das Essverhalten rund um die bariatrische Operation herum. Das ist ein großes und weites Thema und ich denke, es ist sinnvoll, wenn wir das in drei zeitliche Kategorien einteilen, an denen wir uns heute orientieren sollten. Einmal die Phase vielleicht unmittelbar vor der Operation, dann die Phase kurz nach der Operation. Und dann die Phase in einer Zeit, in der die Operation schon etwas länger her ist. Fangen wir mit der unmittelbar vor der Operation Phase an. Wodurch ist sie denn oder durch welche Schwierigkeiten ist die aus eurer Sicht denn gekennzeichnet? Oder vielleicht gibt es ja auch gar keine Schwierigkeiten. Durch welche Kennzeichen kann man sie beschreiben?
Also ich glaube, das häufigste Anzeichen, das wir in den Beratungen sehen, ist Unsicherheit. Unsicherheit, wie das Essen nach der Operation sein wird. Unsicherheit, was kann ich noch essen, wie viel kann ich noch essen, welche Speisen vertrage ich noch, wie wird sich das anfühlen, wenn ich nur noch so kleine Mini-Portionen essen kann. Und ich glaube, das ist auch nicht vorstellbar. Also das versuche ich mir auch bei jeder Beratung dann so ein bisschen vorzustellen, nicht zu wissen, was mich beim Essen erwartet. Und dann merke ich schon viele Unsicherheiten, auch viele Fragen, die Patientinnen und Patienten gerne im Voraus schon geklärt haben würden, aber auch für uns natürlich schwierig ist abzuschätzen, wie sich das Essen nach der Operation verhalten wird, weil es extrem unterschiedlich ist und in verschiedenen Versionen daherkommt.
Verstehe ich überhaupt nicht, dass das ein Problem ist. Das habe ich denen doch beim Aufklärungsgespräch erklärt, wie das sein wird.
Was sagst du denn?
Dass das kein Problem sein wird. Ist alles ohne Problem. Nee, ich schreibe natürlich nicht, wie es sein wird, weil das kann ich nicht. Dafür ist die individuelle Ausprägung einmal zu mannigfaltig. Mir ist es immer wichtig zu sagen, was es nicht sein wird. Nämlich, dass wir durch diese Operation keine Esskrüppel kreieren. Also mir ist es immer ganz wichtig zu betonen, dass die Erwartung, dass man nur noch kleine Portionen essen kann und wenn ich diese eine Erbse oder dieses eine Salatblatt zu viel esse, dass ich dann automatisch zur nächstbesten Toilette rennen muss, um mich zu übergeben. Und das ist, glaube ich, ein weit verbreiteter Irrglaube, dass das Ganze über mechanische Hindernisse funktioniert, die den Patienten daran hindern, Kalorien aufzunehmen, die er eigentlich wahrscheinlich gerne aufnehmen möchte. Ich glaube, das ist etwas, was ich versuchen kann zu entkräften. Also ich sage, was es nicht ist. Aber wie es dann aussieht, fällt mir natürlich auch schwer, das vorherzusagen.
Aber das ist ja auch nur ein Ausdruck der Tatsache, dass die meisten Patienten, so verstehe ich das, Isabella, Angst haben. Ja. Weniger unsicher, sondern tatsächlich Angst haben, weil sie gar keine Ahnung haben, was da so auf sie zukommt dann hinterher.
Also ich stelle dann auch gerne so einen bildlichen Vergleich dar und Ich stelle mir das ähnlich vor wie Eltern werden. Viele denken, sie wissen, wie es ist, wenn man Vater oder Mutter wird, und trotzdem, oder man hat das schon bei Freunden gesehen, schon bei Nachbarn gesehen, aber wenn man dann selbst Eltern wird, ist es trotzdem noch mal anders, wie man sich das vorgestellt hat. Und ich glaube, das ist so ein Abenteuer, und ich versuche es dann auch immer eher als eine abenteuerliche Reise darzustellen, als jetzt so ein Horrorszenario noch zu unterstützen, was dann alles, und dann siehst du und kannst du nächtelang nicht durchschlafen, wenn du kleine Kinder hast, sondern einfach zu schauen, ja, wir werden sehen, wie das wird, und das wird eine Erlebnisreise, und wir müssen schauen, wie sie mit dem Essen zurechtkommen.
Also du adressierst jetzt nicht so sehr die Probleme, die da kommen könnten, weil du das von anderen Gesprächen gehört hast, sondern den Umgang und die emotionale, wie soll ich sagen, die emotionale Art und Weise, wie man mit den jeweiligen Situationen dann umgeht. Du sensibilisierst die Leute dafür, dass sie offen sind, egal was passiert.
Genau. Und dass es so verschiedene Phasen gibt, die kann man ja schon grob abschätzen, und man kann sie auch so ein bisschen grob vorbereiten darauf. Du hast jetzt die Angst angesprochen, auch, dass sie ein Esskrüppel werden. Ich glaube, was viele auch Angst haben, ist, dass sie Hunger haben werden und nicht essen können. Das ist, glaube ich, eines der höchsten oder der weitverbreitetsten Ängste. Und nur schon das aufzulösen, sie werden keinen Hunger haben. Sie werden vielleicht immer noch Lust haben zu essen. Sie werden vielleicht aus Gewohnheit noch viel zu große Portionen schöpfen. Oder sie sind nach 3 Bissen noch gar nicht so sinnlich befriedigt. Aber sie werden keinen Hunger haben. Und auch so ein bisschen Mut zu machen, was sie nachher alles erwarten wird, und nicht diese Horrorszenarien noch zu unterstützen.
Also darauf lege ich natürlich Wert. Also einer der häufigsten Sätze, der dann in diesem Kontext fällt, ist, dass sie nicht aufhören zu essen, weil nichts mehr reinpasst, sondern sie hören auf zu essen, weil sie nicht mehr mögen. Und das ist ein fundamentaler Unterschied, oder? Weil man Kontrolle über etwas zurückgewinnt, über das man mutmaßlich in einer Vielzahl der Fälle vor der Operation keine Kontrolle hat, aus was für Gründen auch immer. Aber ich glaube, dass das was Gutes ist. Das ist was Gutes, da Kontrolle drüber zu gewinnen oder zumindest die Aussicht zu haben, Kontrolle darüber zu gewinnen. Ich würde mal einmal kurz davon versuchen zu profitieren, dass wir ja den Tarik dabei haben, der vor 20 oder mittlerweile 25 Jahren operiert worden ist und bei dem diese Thematik ja so im Vorfeld, glaube ich, gar nicht besprochen worden ist. Also ich nehme an, dass da vor dem Hintergrund der damals herrschenden Kenntnisse dir das durchaus als mechanische Maßnahme verkauft worden ist. Oder sehe ich das falsch? Und wenn das so ist, hättest du dir eine entsprechende andere Vorbereitung oder Aufklärung gewünscht?
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt kommt ja wieder meine Bockwurst-Erbsensuppe. Brauche ich ja jetzt nicht nochmal vertiefen, aber Fakt war, ich hatte nach der Operation direkt Schmerzen. Damit habe ich assoziiert, du kannst nichts essen. Nach einem Tag waren die Schmerzen weg, und dann bin ich halt runter in die Kantine gegangen und habe probiert, ob ich essen kann. Ist natürlich in die Hose gegangen, beziehungsweise auf den Kantinenflur. Aber ja, Fakt ist, und ich glaube, das ist meine große Empfehlung an alle, genau das, was du gesagt hast, man sollte aufhören, wenn man satt ist. Und bei mir waren die meisten Herausforderungen, wenn ich in einem Restaurant war oder wo auch immer, da habe ich mich gezwungen, immer ein bisschen mehr zu essen, weil das sieht ja doof aus. Hat es geschmeckt? Hat Ihnen nicht geschmeckt? Oder warum haben Sie nur 3 Gabeln gegessen? Ne? Also das ist...
Aber lass uns nochmal kurz bei unserer Zeitperiode vor der Operation bleiben. Du erzählst ja jetzt schon so ein bisschen, was hinterher passieren wird. Wie verhalten sich denn die Leute vor der Operation? Sagen wir mal, jetzt ist in 1, 2, 3 Wochen eine Operation geplant, der Termin steht fest. Verändert sich jetzt das Essverhalten erfahrungsgemäß nochmal?
Ja, ich denke schon. Und zwar in verschiedenste Richtungen. Da beobachten wir Zum Beispiel das letzte Atemmahl-Syndrom. Das sind diejenigen, die dann Angst haben, dass sie nie mehr Schnitzel mit Pommes essen können und dann das in großen Mengen essen wollen oder sie sich vorstellen, dass sie nie mehr eine Torte essen können, ein Stück Torte oder zwei Stück Torten und dann das alles noch nachessen und vielleicht auch in dieser Zeit vor der Operation doch noch einmal ein paar Kilos zunehmen, aus der Angst, dass sie das nachher nicht mehr machen können. Mhm. Es gibt aber auch die sehr Motivierten, die dann nochmal eine Diät machen und das Gefühl haben, sie müssen jetzt den Körper schon ein bisschen vorbereiten und dann versuchen, kleine Mengen zu essen, damit sie den Körper schon ein bisschen auf die kleinen Mengen einstimmen können, was natürlich auch nicht wirklich so funktioniert. Und das Einzige, was man damit erreicht, ist, dass man vielleicht das Auge ein bisschen trainiert, dass auch kleinere Mengen nicht zum Verhungern führen. Mhm.
Also ich muss sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung hier mit Patienten, die ein sehr, sehr ausgeprägtes Übergewicht haben, gerade Männer mit einer schweren, wir nennen das zentrale Adipositas, also diese typische Kugel, die sie unter dem Brustkorb vor sich hertragen. Diese Patientengruppe ist ja häufig technisch auch ein bisschen schwerer zu operieren. Und das ist ein Klientel, bei denen ich schon auch oft nochmal mit auf den Weg gebe, Mensch, versuchen Sie doch nochmal vor der Operation 4, 5, 6 Kilogramm abzunehmen, weil mir das dann bei der Operation technisch hilft.
Und das funktioniert am besten mit dieser Leberschrinkdiät oder mit der Schrumpfdiät, mit den Kohlenhydraten sehr vorsichtig umzugehen oder diese einzuschränken. Das funktioniert über 2, 3 Wochen. Das kann man als Vorbereitung machen. Und das kann auch so eine mentale Einstimmung schon sein. Das, glaube ich, macht schon Sinn für die sehr Motivierten, die sagen, ich möchte auch etwas dazu beitragen, damit es ein gutes Gelingen wird.
Ja, wir haben das in unserem deutschen Adipositas-Zentrum damals regelmäßig gemacht, aber das kenne ich so in der Schweiz und hier insbesondere in Zürich schon lange nicht mehr. Aber ich glaube, dass der Hauptgrund dafür darin hinterlegt ist, dass die Patienten in Deutschland in der Regel deutlich adipöser sind, als wir die hier in der Schweiz zur Operation sehen. Und insofern hat das durchaus seine Berechtigung und es ist effektiv, das muss ich schon sagen. Also die Patienten, die mit einigen Kilogramm weniger auf den Operationstisch dann kommen, lassen sich technisch leichter operieren. Das ist Fakt.
Also, und wenn ich das aus Sicht des Chirurgen noch sagen kann, und dann komme ich wieder mit meiner Hinweis darauf, dass es ja eine chronische Erkrankung ist. Aber ich finde schon wichtig, dass man auch als Patient wahrscheinlich realisiert, dass jede chronische Erkrankung mit gewissen Einschränkungen im Alltag einhergeht für die Betroffenen. Und das Dumme, dass die Adipositas-Erkrankung kennzeichnet ist, dass das in der Regel das Essverhalten betrifft. Und das heißt, dass die vermeintliche schlaue Nahrungsmittelwahl ja nicht jetzt irgendwie ein gut gemeinter Vorschlag ist, sondern für die Patienten ja eigentlich eine therapeutische Notwendigkeit ist. Es ist ja eigentlich für jemanden, der von einer chronischen Erkrankung betroffen ist, jetzt nicht eine Option, schlau zu essen und sich körperlich zu bewegen, sondern eine therapeutische Notwendigkeit. Wenn man dann noch Spaß daran entwickelt, diese Maßgaben umzusetzen, ist das super, dann fällt das deutlich leichter. Aber auch wenn es keinen Spaß macht, ist es aus medizinischer Sicht schlau, das trotzdem zu machen. Das heißt, ich verstehe das emotional natürlich, dass man es nochmal krachen lässt, finde aber natürlich aus jemand, der sich jetzt seit Jahren mit dieser Erkrankung beschäftigt, das schon auch irgendwie fragwürdig, muss ich sagen, weil es wäre so, wie wenn Lungenkrebspatient am Tag vor seiner Chemotherapie nochmal eine Schachtel raucht. Einfach, ja, wer weiß, wann ich das mal wieder kann. Das ist, also, ich würde das durchaus mit einem Lächeln zur Kenntnis nehmen, aber das schon auch als Zeichen dafür werten, dass möglicherweise das Krankheitsverständnis in diesem Fall nicht besonders stark ausgeprägt ist, weil eine Krankheit, finde ich, ist so, die beginnt jetzt und es gibt eigentlich keinen nachvollziehbaren Grund, unmittelbar mit präventiven Maßnahmen oder therapeutischen Maßnahmen anzufangen. Ich wüsste nicht, warum man da 5 oder 6 oder 7 Wochen wartet bis zu einem Punkt, bis dahin lässt man es dann nochmal krachen und ab dann ändert sich dann alles.
Naja, Marco, du musst das jetzt alles etwas im Kontext sehen. Ne? Also so ein Patient vor der Operation, der hat ganz einfach andere Bedürfnisse und auch Freunde und Bekannte, die sagen, komm, lass uns bitte noch was essen und also gerade so, ne? Also das ist ja ähnlich wie ein Junggesellenabschied im Grunde genommen. Oft, ne, dass Freunde und Bekannte sagen, komm, ich lade dich jetzt nochmal zum Essen ein, genau wie auch nach der Operation, aber da kommen wir ja später zu. Also ich denke, das kann was mit dem Verständnis für die Krankheit zu tun haben, aber oft folgt man auch einfach Freunden und Familie, die nochmal sagen, hier, ne, jetzt kannst du ja noch essen.
Also wichtiger Punkt, ne? Soziales Umfeld, wie trägt das diese Maßnahmen mit? Wenn ich der Einzige bin, der für sich jetzt festgestellt hat, dass ich an einer chronischen, lebensverkürzenden Erkrankung leide, aber alle um mich herum immer nach wie vor noch glauben, dass es eine Frage von Willensstärke und Charakterstärke ist, ja, dann wird es schwierig mit der Umsetzung. Also die Rolle der Familien ist natürlich wichtig. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen damit sind, Monika und Isabella, aber ich wäre doch sehr überrascht, wenn da nicht auch ein Augenmerk drauf gelegt wird.
Definitiv, das ist ein großes Thema und auch ein sehr wichtiges Thema. Ich denke vor allem dann auch nach der Operation, dass die Familie und das Umfeld das auch mittragen zum einen und aber zumindest auch ein gewisses Verständnis dafür haben, was die Bedürfnisse der PatientInnen dann nach der Operation sind an die Ernährung und dass sie eben nicht verhungern, wenn sie nur noch ein Viertel der Portion essen von dem, was sie davor gegessen haben, sondern dass ihnen das reicht, dass sie dann mit allen Nährstoffen versorgt sind. Und ich glaube auch, dass das dann auch akzeptiert wird. Also häufig haben ja diese Menschen im Kontext mit Essen, aber auch in ganz anderen Kontexten schon lange oder ihr ganzes Leben lang immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ihre Bedürfnisse nicht ernst genommen werden, nicht respektiert werden. Und wenn sie dann für sich einstehen und sagen, das reicht mir jetzt oder ich möchte nur von dem und dem essen und das andere nicht. Und das wird immer wieder übergangen und nimm das doch und einmal macht das nichts, dann zieht sich diese Erfahrung wie fort. Also sie versuchen für sich eine Grenze zu ziehen, für sich einzustehen und das wird immer wieder nicht respektiert.
Nehmen Familienmitglieder bei euren Terminen auch manchmal teil? Also ladet ihr die aktiv ein, um das miteinander, eine Teambesprechung zu machen?
Ich finde Partnerinnen und Partner ganz wichtig, dass sie mit dabei sind und sich auch ein bisschen oder von uns schon hören, wie sich das nach der Operation entwickeln wird, was die Portionengröße, was die Zubereitung, was die erste Zeit nach der Operation bedeutet. Was auch immer sehr gut wäre und das kommt ein bisschen auf das Alter des Patienten und der Patientin drauf an. Mütter sind die, sage ich, größten Verweigerer von kleinen Portionen. Also wir werden alles tun, dass die Kinder, egal wie alt sie sind, sind sie 20 oder 30 oder 50 Jahre alt, die werden alles dran setzen, dass die Kinder immer noch die Leibspeise essen und in diesen Mengen, wie sie das gerne zubereiten und fühlen sich häufig gekränkt oder auch verängstigt, wenn das eigene Kind nur noch wenig isst. Also so diese Mutter-Kind-Interaktion und Ehepartner, das sind so das, was wir häufig ansprechen, ja.
Lass uns mal über die Phase nach der Operation sprechen. Was ändert sich aus eurer Erfahrung am allerintensivsten, sofort, für alle Patienten? Ist es das plötzlich wie ausgeknipste Hungergefühl? Ist es das völlig veränderte Sättigungsgefühl? Oder das Gefühl, dieses Sattsein nicht mehr erreichen zu können? Erzähl mal, Monika.
Ja, beides. Ich denke, es sind genau diese Punkte, dass nicht mehr ständig Hunger haben, was viele als enorme Entlastung erleben und was auch Isabella hat vorhin von diesen Ängsten und Befürchtungen vor der Operation gesprochen. Ich finde aber, es ist häufig oder meistens auch sehr viel Vorfreude dabei und was auch häufig genannt wird, ist so, ich wünsche mir so sehr, dass ich nicht mehr ständig Hunger habe, dass ich ein Sättigungsgefühl habe. Und das ist tatsächlich etwas, was viele dann sehr positiv berichten, dass sie nicht mehr immer Hunger haben, dass sie das Sättigungsgefühl schon relativ früh spüren. Es gibt aber auch die Menschen, für die das dann schwierig ist, wenn sie dann eben nach einer Viertelportion oder wie viel es dann auch immer ist, schon satt sind und eigentlich noch Lust hätten, weiter zu essen, die dann erst damit erstmal zurechtkommen müssen.
Und so ganz praktisch gesprochen würde ich sagen, so die Portionengröße, die Konsistenzen sind am Anfang das große Thema. Welche Konsistenz kann ich essen? Wie muss es zubereitet sein? Das Essen und Trinken zu trennen ist für diejenigen, die sich vorher gewohnt waren zu trinken, ein Rieseneinschnitt, weil das Essen dann nicht mehr gleich gut rutscht. Also das heißt, sie brauchen dann vielleicht auch häufiger Soße zum Essen, damit das gut rutscht. Dass sie allgemein vielleicht auch Schmerzen haben beim Schlucken am Anfang, sich vielleicht auch in der ersten ein, zwei Wochen an eine Speise gewagt haben, wo es dann nicht gut gekommen ist, wie die Erbsensuppe. Das hinterlässt Spuren. Ich weiß nicht, Tarek, wie häufig hast du noch Erbsensuppe gegessen seither?
Nicht mehr so häufig, aber das Problem war nicht die Erbsensuppe, sondern die Bockwurst, ne? Die da drin war.
Danke, dass du das nochmal klargestellt hast.
Sehr gerne.
Ja, ja. Das hätten sonst wir gemacht, da kannst du dich drauf verlassen.
Weil Leute dann auch zum Beispiel mit fasrigem Fleisch so dieses Druckgefühl erleben und dann das Gefühl haben, ich kann kein Fleisch mehr essen oder gewisse Nudelspeisen dann so eine Blockade machen und dann zuerst mal experimentieren müssen und erfahren müssen, was geht und was vielleicht nach zwei Wochen noch nicht geht, geht dann nach zwei Monaten. Und da dran zu bleiben und diese Erfahrungen immer wieder neu zu machen und eine schlechte Erfahrung mit einer gewissen Speise dann nicht für immer auf die Seite zu stellen. Also so dran zu bleiben, zu experimentieren, das ist die Hauptarbeit in den ersten drei Monaten.
Viele Patientinnen und Patienten machen sich einen wahnsinnigen Stress nach der Operation, auch diese mutmaßlich suggerierte Eiweißmenge zu sich zu nehmen. Das ist, so was ich immer höre, unglaublich belastend. Die Ernährungsberaterin, der Ernährungsberater hat gesagt, ich muss 100 Gramm Eiweiß am Tag zu mir führen. Und das sind natürlich wahnsinnige Stressfaktoren, die das Essen an sich schon wieder belasten.
Und das ist faktisch nicht wahr. Also ich glaube, das ist wichtig, dass Patienten wissen, wenn sie in den ersten zwei Monaten es schaffen, auf diese 30 bis 60 Gramm Proteine zu kommen, dann haben sie ihr Soll erfüllt für dieses Stadium nach der Operation. Da versuchen wir auch aufzuklären, da ein bisschen Druck rauszunehmen. Das machen zumindest wir. Ich kann nicht sagen, was andere machen. Aber was ich von vielen Patienten höre, dass sie sich in den Foren austauschen und da so ein Wettbewerb oder ein Gradmessen ist, wie viele Proteine sie nach wie viel Wochen nach Operation schon essen konnten. Und ich glaube, das ist auch eine große Gefahrenzone vom Vergleichen unter gleichoperierten Patienten in diesen Foren. Wie viel hast du gegessen? Wie groß war deine Portion? Wie viel hast du abgenommen? Wie viele Proteine waren da? Das ist das glaube ich, schwierig.
Ja, wo wir gerade bei Foren sind, dann ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit, noch mit einem anderen Mythos aufzuräumen. Oder diese Flüssigphase, die man dort immer wieder hört, diese Notwendigkeit, also das werden wir ja auch immer wieder gefragt beim Aufklärungsgespräch, wie lange man denn dann sich nach der Operation nur flüssig ernähren darf. Dafür gibt's eigentlich keinen medizinischen Grund, das zu machen. Bei uns in unserem Zentrum ist es so, dass die Patienten am Tag der Operation bereits was trinken dürfen, am ersten Tag nach der Operation bereits Joghurt, Smoothies, Quarkspeisen bekommen und dann am Abend des ersten postoperativen Tages schon wir mit fester Nahrung anfangen. Und dann am zweiten postoperativen Tag bereits Nahrung geben, die ziemlich dicht an der normalen Ernährung ist. Dann geben wir meistens noch die Empfehlung mit, dass man vielleicht darauf achten sollte, in den nächsten paar Tagen Gemüsesorten eher ein bisschen länger zu kochen als zu kurz. Aber das war's dann eigentlich schon. Und die meisten Patienten kommen damit eigentlich auch sehr, sehr gut zurecht, muss man sagen. Also die Trennung von Essen und Trinken, das ist in der Tat ein häufiges Problem. Dafür habe ich auch noch keine gute Lösung gefunden. Es gibt hin und wieder mal Patientinnen, die so nach einem halben, dreiviertel Jahr das mal so versuchen und dann feststellen, oh, das geht bei mir auch, ich komme damit jetzt nicht automatisch in den Unterzucker. Und ich glaube, für mich persönlich ist immer wichtig, es gibt da nicht one size fits all. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden und den finden auch alle. Und bei dem einen dauert es vielleicht nur 4 Wochen, bei dem anderen vielleicht 3 Monate. Aber alle finden irgendwann ein gutes Mittelmaß, auch was die fasrige Kost betrifft. Also mein Beispiel ist dann immer, wenn ich 4 Wochen nach der Bypass-Operation mit einem Patienten essen gehe, dann werde ich sehen, dass der operiert worden ist, an der Menge und an der Nahrungsmittelwahl. Wenn ich 5 oder 6 Jahre nach der Operation mit einem Bypass-Patienten essen gehe, dann sehe ich das nur noch idealerweise an der Menge, aber nicht notwendigerweise an den Speisen, weil der mittlerweile eigentlich fast alles essen kann. Also was immer es an Einschränkungen gibt, sind sicher temporär. Würdet ihr das so unterstützen oder übersehe ich da was?
Grundsätzlich ja, würde ich das so unterstützen. Und das ist mir auch immer ganz wichtig, das vor der Operation auch so zu sagen und aufzuzeigen, dass sie eigentlich alles wieder essen können, dann auch mittelfristig nach der Operation. Und dann, glaube ich, gibt es schon sehr individuelle Einschränkungen, die dann bestehen bleiben. Also so ein Klassiker ist Spaghetti zum Beispiel. Das ist etwas, was ich ganz häufig höre, was Jahre nach der Operation noch nicht geht, oder sehr faseriges Fleisch tatsächlich. Und bei Süßigkeiten ist es dann auch immer sehr individuell, wie schnell es dann eben diese Blutzuckerschwankungen gibt. Aber so beim Großteil der KlientInnen würde ich das auf jeden Fall unterschreiben, ja.
In wie vielen Patienten bereitet das denn sogar Sorge, dass sie dann plötzlich wieder normal essen können? Weil manchmal, also zeitlich korreliert das ja häufig mit dem Ende des Gewichtsverlustes. Und wir sehen oft Patienten in der Sprechstunde, die sagen, boah, ich kann wieder eine Dreiviertel-Pizza essen, da stimmt was nicht mit meinem Magen-Bypass. Da frage ich immer, ja, und haben sie zugenommen? Nee, aber ich kann wieder so viel essen. Und dann mein Hinweis meistens, er ist doch gut. Ist doch schön, sie haben eine normale Essqualität und ein stabil niedrigeres Gewicht. Klingt jetzt primär jetzt erstmal nicht so, als müsste man sich Sorgen machen. Wie moderiert ihr das denn?
Ja, das ist sicher vom Gewicht abhängig. Leider gibt es manchmal auch die Korrelation mit den größeren Portionen und deren breiteren Nahrungsmittelauswahl, dass sie dann auch in diese Rebound-Phase kommen, wo sie halt dann die 5-7% Gewichtszunahme wieder verzeichnen. Und dann beginnt aber so ein, würde ich sagen, psychologisches Phänomen, dass sie denken, ah, jetzt kommt's wieder, das habe ich schon immer erlebt. Bei jeder Diät kam der unterste Punkt und dann habe ich wieder zugenommen, dann konnte ich wieder alles essen und dann fast schon in Panik verfallen und denken, jetzt werde ich wieder auf das Ausgangsgewicht zunehmen. Und das werden sie ja nicht, wenn sie nicht, ich würde sagen, was wir sehen ist, Menschen, die schnell und viel Zucker oder Alkohol konsumieren, da kann es eine übermäßige Gewichtszunahme machen, auch schon vielleicht eine verfrühte Gewichtszunahme, aber sonst bleibt der Rebound, diese Wiedergewichtszunahme nach dem tiefsten Punkt in einem bestimmten Rahmen. Und da versuchen wir dann auch so ein bisschen zu beruhigen und zu begleiten, dass das vielleicht jetzt einfach auch noch eine Phase ist, wo sich das Essen und das Gewicht irgendwo einpendelt an einem neuen Setpoint-Gewicht.
Du hast das Thema Alkohol angesprochen nach der Operation. Welchen Stellenwert hat das in euren Beratungen? Deiner Erfahrung nach, ist das ein häufig geäußertes, in Anführungsstrichen, Problem? Oder ist es ein Genussmittel, das, du hast es schon erwähnt, eng mit dem erneuten Gewichtszuwachs zusammenhängt? Wie sind deine Erfahrungen mit dem Thema Alkohol nach bariatrischer Operation?
Im Idealfall haben wir das schon im Vornherein erfragt und auch irgendwo notiert. War Alkohol vielleicht schon einmal in der Lebenszeit vor der Operation ein problematisches Konsumverhalten? Weil da haben wir ein bestimmtes Augenmerk dann drauf zu schauen, auch wie verhält sich das nach der Operation. Das kann sich wieder verlagern, aber es kann auch wegbleiben. Also wenn wir es erfragt haben, dann notieren wir es auch und fragen das bei jeder Kontrolle dann auch nach einem Jahr, nach eineinhalb Jahren, nach drei Jahren wieder nach, weil das kann jederzeit wieder auftauchen. Und der Zucker ist selbstverständlich auch so ein Thema, wenn eben Zucker zur emotionalen Stabilisierung eingesetzt wird. Und das haben wir bei der letzten Folge schon besprochen, inwiefern dann halt auch diese gewissen Speisen, ebenso Süßigkeiten, ist das sehr häufig eingesetzt werden für gewisse Emotionen. Und wenn sich das Muster wiederholt, bei den gleichen Gefühlen wieder die gleichen Süßigkeiten gegessen werden, dann schauen wir auch ein bisschen genauer hin.
Es ist ein wichtiger Hinweis, darauf zu achten, ob es im Vorfeld vor einer bariatrischen Operation bereits einen Hang zu übermäßigem Alkoholkonsum gab, weil es zahlreiche Publikationen gibt, die aufzeigen, dass das genau die Risikogruppe ist, die später dann auch einen postbariatrischen Alkoholismus entwickeln kann. Das ist ja etwas, was man immer wieder hört. Ist aber nicht so, dass das alle PatientInnen betrifft, sondern vor allen Dingen die, die eben vor der Operation schon da Probleme hatten.
Was macht ihr denn mit Patienten, die nach einer Operation nach 2, 3, 4 Jahren einen deutlichen Gewichtszuwachs verspüren? Also einen sogenannten Weight Regain. Wie adressiert ihr diese Patienten? Was macht ihr? Verändert ihr therapeutische Konzepte? Intensiviert ihr die Frequenz der Beratungen? Wie sieht das aus in Reality?
Also zuerst schauen wir natürlich mal, woher kommt dieser Gewichtsrebound oder diese erhöhte Gewichtszunahme. Wir machen eine gründliche Anamnese, erfragen, wieso das typische Essverhalten aussieht. Eben ist Alkoholkonsum ein Thema, Süßgetränke. Und schauen dann, was gibt es von ernährungsberaterischer Seite her für mögliche Interventionen. Also ich glaube, was ganz häufig ein Thema ist, ist so dieses Snacking-Verhalten. Sind seltener, dass wieder zu große Mengen gegessen werden können, sondern das über den Tag verteilt, aus welchen Gründen auch immer wieder vor allem Zucker und fetthaltige Speisen dann gesnackt werden. Und dann schauen wir mit den KlientInnen oder arbeiten daran, um dieses Snacking wieder zu reduzieren und eine möglichst regelmäßige Mahlzeitenstruktur mit ihnen wieder zu erarbeiten und zu etablieren.
Hilft das? Ein gewisses Zögern.
In Bezug auf
Kontrolle der Gewichtszunahme, idealerweise sogar Gewichtsreduktion wieder nach bariatrischer Operation.
Also es hilft schon, um zumindest die Gewichtszunahme aufzuhalten, das Gewicht wieder stabilisieren zu können. Und was schon auch ganz häufig ein Thema ist, ist die fehlende Bewegung oder dass die Bewegung einfach zu wenig ist. Und das ist dann auch ein Thema, was wir besprechen, wenn sie sich wünschen, dass sie das Gewicht auch wieder reduzieren können, dass es dann in aller Regel ohne Sport sehr schwierig wird.
Ja. Aber da könnt ihr vielleicht als Chirurgen auch noch etwas dazu sagen. Es ist ja auch Patienten, die zuerst einen Schlauchmagen haben und dann vielleicht wieder übermäßig viel zugenommen haben und dann einen Bypass kriegen, also so eine Neuoperation haben, die nehmen ja auch nicht wieder so viel ab, wie sie das am Anfang gemacht haben. Und das unterschreitet ja manchmal auch so die Erwartung an Gewichtsverlust. Und so, glaube ich, ist es auch wichtig, dem Patienten zu sagen, wir können eine weitere Gewichtszunahme im besten Fall aufhalten, vielleicht auch nochmal 3 bis 5 Kilo wieder abnehmen. Aber was ihnen wichtig ist, dass sie diese Esskontrolle wieder kriegen. Das ist das Gefühl für die Patienten, das wichtig ist, dass sie keine Schuldgefühle haben, dass sie die Esskontrolle wieder haben, aber dass nicht zwingend auf der Waage als Erfolg gemessen werden muss.
Ja, also richtig. Am Ende ist es aber einfach nur Ausdruck, dass wir es mit einer chronischen Erkrankung zu tun haben. Und ich glaube, wichtig für alle Behandler und auch Patientinnen ist es zu verstehen, dass das Essverhalten letztendlich ja nicht Ursache, sondern Symptom ist, oder? Also wenn jemand nach einer zwischenzeitlich erfolgreichen Therapie bemerkt, dass er wieder mehr Hunger hat, dann heißt das nicht zwangsläufig, dass er das Konzept der Operation nicht verstanden hat oder plötzlich nicht mehr compliant ist, sondern dass eine chronische Erkrankung, die zwischenzeitlich zurückgedrängt war, wieder auftaucht Und das sich meldet durch eine entsprechende Symptomatik, das heißt ein verändertes Essverhalten, und das braucht eine Therapie. Und wie diese Therapie dann aussieht, ob das wieder ein gemeinsames Erarbeiten des Umgangs mit dem Essen an sich ist, dann sind wir wieder beim Thema emotionales Essverhalten, das hatten wir ja vor einigen Folgen auch miteinander besprochen, oder ob es dann eine andere Therapieeskalation in Form einer pharmakologischen Intervention oder manchmal eben auch in einer Reoperation braucht, das muss man dann anschauen. Aber ich glaube, für die Patientinnen da draußen ist es ganz wichtig zu wissen, hey, wenn ihr das beobachtet, schließt euch nicht ein, sondern proaktiv den Kontakt zu eurem Adipositas-Zentrum suchen. Da gibt es verschiedene Eintrittspforten, und melden, damit man das Thema gemeinsam anschauen kann. Weil, also, wenn ihr dann noch jemanden findet, der euch behandelt und euch das vorwirft, dann müsst ihr das Adipositas-Zentrum wechseln, weil das sind Symptome und die können anzeigen, dass die Erkrankung wiederkommt und es braucht eine Therapie.
Aber ein Hinweis an unsere Hörer zum Thema Weight Regain: gibt es eine gesonderte Folge in naher Zukunft.
Wunderbar. Wollen wir es damit belassen heute? Heftiges Kopfnicken allenthalben. Dann bedanke ich mich, Isabella und Monika, ganz herzlich für eure Zeit.
Wir danken euch.
Für die vielen Lehrmomente, die ihr uns beschert habt, weil so geht es mir jedenfalls immer. Ich habe immer wieder das Gefühl, was Neues zu begreifen, wenn man sich mit euch unterhält. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern für das Folgen, liken und kommentieren unserer Folge, und wie immer hat Tarik das letzte Wort.
Das habe ich nie. Also bei euch beiden habe ich das nie. Aber ich nutze das gerne, wenn ich diese Chance habe, das vorletzte Wort wahrscheinlich, um nochmal darauf hinzuweisen, dass wir Rezensionen brauchen, um diesen Podcast sichtbar zu machen. Und damit könnt ihr uns wirklich unterstützen, ganz egal in welchem Format ihr unseren Podcast hört. Wir würden uns riesig über Rezensionen freuen.
Bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich. Ciao, ciao.
Und ich habe das letzte Wort. Tschüss.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.